Radio Arthur, Fall 2012, Kontext, Ausrufezeichen. Anhand eines Textes von Ian Wallace über die erste Documenta 1955 verfolgt Lucy Kolb die Frage nach der Organisation von Zugriff auf Kunstwerke im geschriebenen Text. Wie definieren die bei einer Adressierung von Kunstwerken verwendeten Informationen deren Status in einer Ökonomie des Wissens? Ich habe die Sendung Fall 2012 von Radio Arthur, die nach dem Verhältnis von Kunstwerken und ihren Diskursen fragt, zum Anlass genommen, um der Frage nachzugehen, wie Kunstwerke im geschriebenen Text adressiert werden. Unter dem Begriff Adressierung verstehe ich den im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung von einem Programm vorgegebene Weg, wie Daten im Speicher lokalisiert werden, beziehungsweise die Resultate einer Operation gespeichert werden. Vor diesem Hintergrund bedeutet Adressierung die Organisation von Zugriff. Kunstwerke treten vornehmlich mit einem Adressierungsensemble, bestehend aus Titel, Jahr, Name und Vorname der Autorin, sowie Ort in sprachlich organisierten Diskursen auf. Der Zugriff auf sie erfolgt also über sprachliche Koordinaten, die gleichermaßen ein jeweiliges Werk identifizieren und dessen Abwesenheit markieren. Die in einem Adressierungsensemble verwendeten und entfallenen Informationen beeinflussen die Art und Weise, wie wir über Kunstwerke sprechen können. Sie beeinflussen die Fragen, die wir stellen können, und damit auch die Antworten, die wir geben können. Sie organisieren den Status von Werken im geschriebenen Diskurs. Die Frage nach dem Zugriff auf Kunstwerke interessiert mich vor dem Hintergrund der Annahme, dass Kunst eine Form von Wissen hervorbringt. Wie wird dieses Wissen gespeichert und wie darauf zugegriffen? Wie verhält sich das Kunstwissen zu textbasierten Repräsentations- und Speicherformen, wie sie die sogenannten Geisteswissenschaften hervorgebracht haben? Im Rahmen des Begleitprogramms der Documenta 13 war ich für eine kommentierte Lesung eines Textes aus der Publikationsreihe 100 Gedanken, 100 Notizen eingeladen. Ich habe den Text Die erste Documenta 1955 von Ian Wallace gewählt. In diesem Text beschreibt Wallace die Lage der Kunst im Deutschland der Nachkriegsjahre. Wallace deutet die Rolle der Documenta darin als Kristallisationspunkt eines kulturellen Rehabilitierungsprozesses, der stark politisch motiviert war und mit der geopolitischen Ausrichtung von Westdeutschland zu tun hatte. Die in den Jahren 1933 bis 1945 unterbrochene Moderne sollte wieder gefestigt und die modernen Künstlerinnen in den Mainstream eingegliedert werden. Was mich daran interessiert, ist die Tatsache, dass mit Wallace jemand den Denkraum der ersten Documenta nachzeichnet, der sowohl Künstler als auch Kunsthistoriker ist. In seinen künstlerischen und theoretischen Arbeiten changiert Wallace zwischen textbasierten und visuellen Repräsentations- und Speicherformen. Unter den auf der Website seiner Galerie Hauser und Wirth aufgeführten Publikationen finden sich vorwiegend Texte über seine Schüler, wie zum Beispiel Jeff Wall, sowie Interviews mit Kollegen, etwa Bruce Nauman, und analytische Texte zu verschiedenen Ausstellungen und zum Begriff Fotokonzeptualismus, unter dem man die Aktivitäten der sogenannten Vancouver-Schule diskutiert. Die Texte wurden mehrheitlich in Kunstkatalogen und Magazinen veröffentlicht. In welchem Verhältnis steht die Arbeit des Künstlers Wallace zu der des Kunsthistorikers Wallace? Welchen Status hat ein Text wie jener über die Documenta 1955 im Werk des Künstlers Wallace? Wie beeinflusst das Künstlersein von Wallace die Rezeption seiner kunsthistorischen Texte? Gilles Deleuze beschreibt die Beziehung zwischen Kunst und Theorie als ein System von Relais, die sich in einer Vielfalt von theoretischen und praktischen Elementen konfigurieren. Nur wie genau arbeiten die verschiedenen Elemente zusammen? Wie lassen sich diese verschiedenen Formen von Wissen verschalten? Auch Ian Wallace problematisiert eine Dialektik der Kategorien Diskurs und Kunst sowie Theorie und Praxis, die vor dem Hintergrund zeitgenössischer Kunstproduktion als Gegensätze speziell problematisch geworden ist. Die Form von Wallaces Text zu Documenta ist klassisch. Es ist die Form des wissenschaftlichen Textes, ein Text mit Fußnoten. An einer Stelle in diesem Text adressiert Wallace Kunstwerke. Zitat: Im großen Malereisaal wurde ein gerade erst vollendetes abstraktes Bild des Kasseler Künstlers Fritz Winter einem Hauptwerk Picassos gegenübergestellt, dem Mädchen vor dem Spiegel 1932, das man vom Museum of Modern Art in New York ausgeliehen hatte. Zitat Ende. Es ist die Rede von zwei Werken. Wie werden diese eingeführt? Während Picassos Bild einen Titel hat, der es bezeichnet, fehlt dieser beim Bild von Fritz Winter. Dem Titel kommt bei der Adressierung eines Werks eine besondere Bedeutung zu. Er ist das sprachliche Gegenüber des Werks, dessen Name. Der Kunsthistoriker John C. Welchman geht in seiner Dissertation Invisible Color der Geschichte der Titel in der Kunst nach. Die Benennung von Werken hat ihm zufolge bei ihrer Herauslösung aus einem architektonischen Umfeld eingesetzt. Durch die Verwendung von mobilen Trägern war sie notwendig geworden. In den Salonausstellungen im 18. Jahrhundert tauchten dann Titel erstmals im Kommunikationsapparat von Ausstellungen auf, in sogenannten Livres. In diesen Katalogen oder Pamphleten fanden sich Beschreibungen und Hintergrundmaterial zu ausgestellten Werken. Vor diesem Hintergrund wurden seitens der Künstlerinnen unterschiedliche Strategien der Titelgebung entwickelt. Von beschreibenden Titeln über anspielungsreiche, absurde Titel bis zur Thematisierung des Formats oder Feldes des Titels selber. Marcel Duchamp reflektiert diesen aktiven Umgang von Künstlern mit Werktiteln, wenn er den Titel als unsichtbare Farbe bezeichnet, eben Invisible Color. Der Titel kann also als Teil des Werks verstanden werden, ein Teil, der beim Bild von Fritz Winter fehlt. Gleichzeitig ist der Titel, wie eingangs erwähnt, mögliche Koordinate des Werks. Er markiert damit den Grenzraum einer künstlerischen Arbeit zwischen den Kategorien Werk und Diskurs. Als sprachliches Gegenüber einer Arbeit fungiert der Titel als eine Art Haken, anhand dessen der Diskurs im geschriebenen Wort sich das Werk greifen kann. Während die Arbeit des Kasseler Künstlers namenlos bleibt und damit hakenlos, ist die Arbeit von Picasso das Mädchen vor dem Spiegel 1932, die man vom Museum of Modern Art ausgeliehen hatte. Die Informationslage ist bei den beiden Werken also deutlich unterschiedlich. Von der einen Arbeit wissen wir also, dass sie ein abstraktes Gemälde von Fritz Winter aus dem Jahr 1955 ist, vom anderen, dass es ein Hauptwerk Picassos ist. Wir kennen Titel, Entstehungsjahr und besitzende Institution. Das letztere Bild ist eindeutig bestimmt. Es gibt nur ein Bild, auf das diese Koordinaten verweisen können. Das ausgestellte Bild von Winter zu bestimmen, wäre nur durch zusätzliche Recherchearbeit möglich. Allerdings muss auch die Aussage, dass Picassos Bild mittels Titel eindeutig bestimmt ist, relativiert werden. Erstens handelt es sich beim Titel um eine deutsche Übersetzung vom englischen Titel A Girl Before a Mirror. Diese Übersetzung variiert innerhalb der Publikation. Während im Fließtext von Mädchen vor dem Spiegel die Rede ist, wird der Titel in der Bildunterschrift einer Fotografie, auf der das Gemälde zu sehen ist, mit Mädchen vor einem Spiegel übersetzt. Gibt man die beiden Versionen auf Google ein, sind die Ergebnisse 19.500 für vor einem Spiegel und 25.800 für vor dem Spiegel. Jede der Versionen verknüpft den Titel mit einer Reihe von Arbeiten anderer Künstlerinnen und damit mit jeweils unterschiedlichen Kontexten, die bei der Rezeption des Gemäldes mitschwingen. Zweitens wird die in der Publikation abgebildete Fotografie über den Autorenname und die leicht variierte Nennung des Titels mit dem im Text genannten Titel und dem Autorenname verknüpft. Diese Verknüpfung verstärkt die Kontextualisierung des Gemäldes in der ersten Documenta 55. beziehungsweise fügt dieser sogar ein Datum hinzu. Die Bildunterschrift lautet, Zitat, Emilio Vedova mit zwei unbekannten Besuchern vor Pablo Picassos Mädchen vor einem Spiegel 1932 am Eröffnungstag der ersten Documenta 1955. Zitat Ende. Das heißt, dass vom Gemälde Girl Before a Mirror in der ersten Documenta die Rede ist, nicht von Girl Before a Mirror in einer anderen Ausstellung. Das Gemälde wurde rund 50 Jahre nach der ersten Documenta erneut in Deutschland gezeigt, diesmal in der Nationalgalerie in Berlin als Teil der großen Sammlungsausstellung Das MoMA in Berlin. In diesem Kontext hatte das Gemälde für die Besucherinnen andere Bedeutungen, andere Konnotationen als für jene der Documenta 55. Die Erfahrung von 55 ist 2004 nicht wiederholbar. Angesichts dieser unterschiedlichen Rezeptionsbedingungen kann man nicht ohne weiteres von der Identität eines Werkes ausgehen, wie es die Regeln der Benennung vorgeben. Also, dass eine Arbeit als Quelle eindeutig bestimmbar sein muss, um wieder abrufbar sein zu können. Ein Kunstwerk ist immer in einen sozialen, historischen und institutionellen Kontext eingebettet, der seine Bedeutung entscheidend mitkonstituiert. Im Gegensatz zu den meisten publizierten Texten sind diese Kontexte bei weitem nicht alle dokumentiert und damit nicht als Adresse verfügbar. Der Text von Wallis wurde zunächst 1987 als Vortrag im Rahmen eines Symposiums zur Kunst der frühen Nachkriegszeit unter dem Titel The Triumph of Pessimism an der Fakultät für Bildende Kunst, University of British Columbia, gehalten. Dieser ist mir nicht zugänglich, da mir keine Audioaufzeichnung oder Transkription des Vortrags vorliegt. Ich muss aber annehmen, dass er mitunter ein anderer war, als er es jetzt im Kontext der Reihe 100 Notizen, 100 Gedanken ist. Die überarbeitete Textversion des Vortrages erschien nun als Ausgabe eines Druckwerks, das in einer Auflage identischer Kopien existiert. Innerhalb dieser lassen sich Aussagen eindeutig adressieren und nachprüfen. Allenfalls wird der Vortrag als Quelle in ein Archiv oder eine Sammlung überführt, in dem diesem über eine Signatur ein eindeutiger Ort zugewiesen wird. Es sind verschiedene Formen der Dokumentation, mittels derer ein Kunstwerk in einem geschriebenen Text adressierbar wird. Abrufbarkeit ist das Kriterium für die Übertragung von Erfahrung in Wissen. Auf Erfahrung muss zugegriffen werden können, sie muss adressierbar sein, damit sie geteilt und wissen werden kann. Um an einem wissenschaftlichen Diskurs zu partizipieren, braucht ein Kunstwerk eine fixe Adresse. Diese Bedingung verunmöglicht einem Großteil der Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen einen Auftritt als Quelle im Text. Somit kann ein Wissen, wie es künstlerische Arbeiten hervorbringen, schon aus strukturellen Gründen kaum oder nur über Umwege in einen Dialog mit anderen textuellen Formen des Wissens treten, beziehungsweise Teil eines Diskurses werden, der gemeinsam geführt werden könnte. Bezeichnend ist bei Wallaces Text auch, dass die beiden zitierten Kunstwerke nicht in Fußnoten ausgewiesen werden. Hätten die stark formalisierten Regeln des Verweises die unterschiedliche Informationslage der beiden Gemälde doch verhindert? Besteht das Adressierungsensemble in der Fußnote doch üblicherweise je nach Zitierstil variierend aus Titel, Autorenname, Datierung, Materialangabe, Angabe zur besitzenden Institution, Kategorisierung und Ähnlichem? In der Fußnote wird zum einen der Haupttext erweitert, präzisiert und kommentiert, zum anderen weist die Fußnote die verwendeten Quellen aus. Vor allem letztere Funktion ist für das Funktionieren eines wissenschaftlichen Textes zentral, der als solcher nie allein steht, sondern sich immer in den Zusammenhang mit anderen Texten stellt. Dies tut er mittels Verweisen, die andere Texte aufrufen. Die Wissenschaft ist dieses Gerüst, an dem jeder einzelne auf diese Weise organisierte Text mitarbeitet. Die beiden Gemälde stützen die Argumentation von Wallace, dass die Documenta mit dem 1905 geborenen Fritz Winter selbstbewusst eine jüngere Künstlergeneration einem Hauptwerk Picassos gegenübergestellt habe. Obwohl den beiden Gemälden eine zentrale Funktion in Wallaces Argumentation zukommt, haben sie im Text strukturell gesehen nicht die Funktion anderer in Fußnoten zitierter Quellen, nämlich am Gerüst der Wissenschaft mitzuarbeiten. Im Bereich des wissenschaftlichen Schreibens scheint Wallace kein Bedürfnis nach einer Befragung der Grenzen zwischen Kunst und Theorie zu haben, wie dieses in seinen künstlerischen Arbeiten Thema ist.